Manche Leute fragen, ist es möglich, Christ zu sein und nicht in die Kirche zu gehen? Bevor ich selbst Christ wurde, verband ich mit dem Begriff Kirche nichts Positives. Zuerst dachte ich bei diesem Wort an die Gottesdienste. Und leider muss ich sagen, dass ich sie immer furchtbar öde und langweilig fand. Ich hatte sonntags morgens Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen. Abraham Lincoln sagte einst, würde man alle Leute, die sonntags morgens in der Kirche einschlafen, aneinandergereiht auf den Boden legen, dann hätten sie es wesentlich bequemer. Das war mein erster Gedanke bei dem Wort Kirche, Gottesdienste. Das zweite, was mir einfiel, waren Pfarrer. Und auch diese Assoziation war nicht gerade positiv. Kürzlich las ich folgende Anzeige in einer Kirchenzeitschrift. Sind Sie 45 Jahre alt und haben keine berufliche Perspektive mehr? Wie wäre es mit einem Amt in der christlichen Gemeindearbeit? So ähnlich dachte ich damals wohl auch. Pfarrer wurde man, wenn man zu nichts anderem taugte. Mein dritter Gedanke in Verbindung mit dem Wort Kirche betraf die Konfessionen, die für mich so etwas wie einander bekämpfende Splittergruppen innerhalb der Kirche waren. Und viertens dachte ich an Kirchengebäude. Viele Menschen verbinden mit dem Wort Kirche das Gebäude. Und manchmal denken die Leute, dass jemand, der sich für die Kirche hat ordinieren lassen, besonderes Interesse an Kirchengebäuden hat. Ich staune immer wieder, wie viele Leute mir aus dem Urlaub Postkarten mit Kirchengebäuden schicken. Zufälligerweise interessiere ich mich herzlich wenig für Kirchenbauten. Aber es ist eine Tatsache, dass viele Menschen das Wort Kirche mit dem Gebäude verbinden.
And of course, these things are not the heart of the matter.
Natürlich geht es gar nicht um diese Dinge, wenn wir über Kirche reden. Es geht um etwas weitaus Größeres und Wundervolleres. Im Laufe der letzten 26 Jahre haben sich meine Assoziationen mit dem Wort Kirche entscheidend verändert. Ich liebe die Kirche. Und heute Abend möchte ich erzählen, warum ich gelernt habe, die Kirche zu lieben. Es gibt viele wunderbare Bilder für die Kirche im Neuen Testament, insgesamt etwa 100. Fünf davon möchte ich heute Abend herausgreifen. Der erste Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, die Kirche besteht aus Menschen. Die Kirche ist das Volk Gottes. Lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, so ist diese Beziehung nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Wir sind nicht nur Individuen, sondern eine Gemeinschaft. Die Wurzeln des Volkes Gottes gehen bis auf Abraham zurück. Gott hat damals ein Volk für sich herausgerufen. Das Volk Israel im Alten Testament stellt vorbildhaft die Kirche des Neuen Testaments dar und bereitete den Weg zu dieser Kirche vor. Es ist so beeindruckend, dass wir Teil dieser riesigen globalen Kirche sind, die sich durch alle Zeiten hindurchzieht und von allen Gläubigen weltweit gebildet wird, die sich zu Jesus Christus bekennen.
It's all those who profess the name of Christ.
Man wird nicht in die Kirche hineingeboren. Man wird Teil der Kirche durch die Wiedergeburt, durch Wasser und Geist. Jesus selbst wurde getauft und gab seinen Jüngern den Auftrag, auch andere zu Jüngern zu machen und sie zu taufen. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche. Mit der Taufe wird sichtbar ausgedrückt, was es bedeutet, Christ zu sein. Die Waschung mit Wasser symbolisiert die Tatsache, dass wir von unserer Vergangenheit gereinigt wurden. All der Schmutz und die ganze Schuld wurden hinweggewaschen. Das Wasser symbolisiert aber auch, dass unser Lebensdurst gestillt ist. Es symbolisiert die Segnungen, die der Heilige Geist in unser Leben bringt. Und die Taufe symbolisiert das Sterben und Auferstehen mit Christus. Einmal, als ich eine Straße entlang ging, sah ich über mir einen Mann auf einem Balkon, den ich einfach so grüßte. Zu meiner Überraschung sagte er, "Hi, Nick." Er sagte, "Sie sind doch Nicky Gumbel vom Alpha-Kurs." Ich sagte, "Ja, stimmt." Er sagte, "Warten Sie einen Moment." Kurz darauf kam er zu mir hinunter und sagte, ich habe den Alpha-Kurs im Gefängnis mitgemacht. Ich habe 15 Jahre wegen bewaffneten Raubes hinter Gittern verbracht. Wollen Sie mit nach oben kommen? Ich sagte, lassen Sie uns ruhig hier draußen reden. Und so begann ein interessantes Gespräch. Er erzählte mir eine beeindruckende Geschichte. 2 Wochen später traf ich ihn zufällig wieder und sagte, hi, wie geht es Ihnen? Er antwortete, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Taufe. Ich sagte, wenn Sie ins Wasser untertauchen, dann ist das ein Bild dafür, dass Ihr altes Leben zu Ende ist. Und wenn Sie aus dem Wasser hochkommen, symbolisiert das einen völligen Neubeginn. So schreibt es Paulus an die Römer. Er sagt, dass man als Christ genauso zu Christus gehört, wie ein Blatt der Bibel zur Bibel gehört. Die Taufe ist ein Bild davon. Jesus starb am Kreuz. Und die Taufe drückt symbolisch aus, dass auch wir gestorben sind. Deshalb ist das alte Leben vorbei. Jesus wurde begraben und durch die Taufe werden wir mit ihm begraben. Jesus stand von den Toten auf und in der Taufe stehen wir mit ihm zu neuem Leben auf. Das ist die Bedeutung der Taufe. Die weltweite Kirche, zu der jeder gläubige Christ gehört, ist ungeheuer groß. Rund um den Globus bekennen sich rund 1,8 Milliarden Menschen zu Christus. Das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Täglich kommen Zehntausende hinzu. Natürlich leben wir in Westeuropa, wo die Kirche seit rund 50 Jahren eher auf einem absteigenden Ast ist. Eine Zeit lang dachte ich, dass der Verfall der Kirche so schlimm ist, dass sie wohl eines Tages aussterben würde. Doch dann wurde mir klar, dass meine Sicht völlig eingeschränkt war, weil ich nur unseren kleinen Teil der Welt im Auge hatte. Wenn man sich die Welt insgesamt ansieht, so ist die Kirche nie rasanter gewachsen als derzeit. In Afrika, Lateinamerika, auf den pazifischen Inseln, in vielen, vielen Teilen der Welt nimmt die Kirche beständig zu. Es fand einfach eine Verlagerung statt. Zum ersten Mal wurde mir das ganz deutlich an der Universität bewusst. Während meines Studiums kamen einmal 3 Missionare aus Uganda, um in Cambridge das Evangelium zu predigen. Ich dachte, vor 150 Jahren hätte es diese Situation nicht gegeben. Damals sandten wir Missionare nach Afrika. Nun werden Missionare aus Afrika in das gottlose England gesandt. So hat sich die weltweite Situation gewandelt. Die universale Kirche schließt alle Gläubigen auf der ganzen Welt ein. Dazu gehört auch die verfolgte Kirche. Es gibt Länder, in denen Christen versklavt, ermordet, eingesperrt oder zu Tode geprügelt werden. In mehr als 60 Ländern werden Christen schikaniert, misshandelt, inhaftiert, gefoltert oder hingerichtet, aufgrund ihres Glaubens. 200 Millionen Christen weltweit leben täglich mit der Angst vor der Geheimpolizei, vor Unterdrückung und Misshandlung durch den Staat oder durch Einzelne. Dennoch ist die Kirche gerade in solchen Ländern besonders stark. Weltweite Kirche heißt, dass wir Teil eines sehr viel größeren Ganzen sind. Aber das Wort Kirche oder Gemeinde meint im Neuen Testament auch die jeweilige Ortsgemeinde. Paulus spricht von den Gemeinden in Galatien, in Asien, von der Versammlung von Christen an einem bestimmten Ort. Aus praktischen Gründen können wir drei Formen von Zusammenkünften unterscheiden. Zunächst gibt es die Kleingruppe. Einige der Alpha-Kleingruppen könnten zum Beispiel weiter bestehen und eine Kleingruppe innerhalb der Kirche bilden. Kleingruppen zeichnen sich dadurch aus, dass man sich innerhalb der Gruppe wirklich gut kennt und hoffentlich Freundschaften knüpft. In der Kleingruppe herrscht Vertrautheit, sodass man sich frei fühlt, über Dinge zu reden, über die man in einer größeren Gruppe vermutlich nicht reden würde. In der Kleingruppe können wir die Bitte aussprechen, würdet ihr für mich beten, ich brauche Hilfe. Und wir können einander Mut machen. Das sind die Kennzeichen einer Kleingruppe. Das bedeutet Gemeinde. Dann gibt es etwas größere Gruppen. In unserer Kirche gibt es Gruppen mit rund 35 Personen. In diesem Rahmen hat man die großartige Gelegenheit, mehr Leute kennenzulernen. Es ist auch eine Gelegenheit, die Gaben des Heiligen Geistes zu entfalten. In diesen Gruppen kann man eventuell seine erste Predigt halten, einen Lobgesang anstimmen oder für andere um Heilung beten. Das sind also mittelgroße Gruppen. Die dritte Form ist eine Zusammenkunft größeren Ausmaßes. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal erlebt haben, wenn ein Raum bis auf den letzten Platz besetzt ist und die Anwesenden gemeinsam Gott preisen. Auch diese Form der Zusammenkunft hat große Vorteile. Als Christ fühlen wir uns manchmal isoliert. Vielleicht sind wir der einzige Christ am Arbeitsplatz. Bei großen Zusammenkünften spüren wir, dass wir nicht allein sind. Im Alten Testament gab es riesige Festversammlungen des Volkes Gottes. Das waren sehr feierliche Anlässe. Und eine große Zusammenkunft bringt häufig ein starkes Empfinden von der Gegenwart Gottes mit, das zu Lobpreis führt. Man spürt eine große Vertrautheit und eine sichtbare Präsenz der Kirche in der örtlichen Gemeinschaft. Wo auch immer Gläubige zusammenkommen, repräsentieren sie die Kirche. Wir müssen uns selbst als Teil dieser großen historischen Wahrheit begreifen. Bischof Leslie Newbegin sagte einmal, wenn die Medien Fragen zu den Aktivitäten der Kirche stellen, dann geht es immer nur darum, ob die Kirche dadurch populärer wird oder nicht. Als ob die Kirche ein vorübergehendes Phänomen wäre, das bei mangelnder Popularität verschwindet. Das ist völlig absurd.
How absurd that is, he says. When you remember,
die Kirche hat große Königreiche, totalitäre Staaten und große philosophische Systeme überlebt. All die Dinge, die heute den gesamten Horizont der Menschen zu erfüllen scheinen, werden in Zukunft nur noch Phantome sein, an die man sich in den nächsten Jahrzehnten nur noch halbherzig erinnern kann. Die Kirche jedoch wird fortbestehen. Die Kirche, jene historische Realität, die mit Gottes Ruf an Abraham begann und durch den Dienst von Propheten und Aposteln durch die Jahrhunderte hindurch bis heute existiert. Es ist nicht wirklich relevant, ob die Kirche klein oder groß, populär oder unpopulär ist. Die Tatsache dieses Felsens, dieses Ambosses, auf dem so viele Hammer abgeschliffen wurden, sollte als Realität im Mittelpunkt unseres Denkens als Christen stehen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Grund, warum ich die Kirche so sehr liebe, lautet, sie ist eine Familie. Lesen wir den ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 19. Die Kirche ist die Familie Gottes. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19. Johannes schreibt Folgendes. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder oder seine Schwester lieben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Das verbindet uns. Wir sind Brüder und Schwestern. Gott ist unser Vater, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Er lebt durch seinen Geist in uns. Wir gehören zu dieser einen Familie. Nun, seine Freunde kann man sich aussuchen, aber nicht seine Geschwister. Schauen Sie sich heute Abend gut um. Sehen Sie, diese Menschen sind Ihre Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, ob Sie dadurch ermutigt werden oder nicht. Wenn Sie noch nicht Christ sind, sind dies Ihre potenziellen Brüder und Schwestern. Das kann sie motivieren oder entmutigen, Christ zu werden. Und doch ist es etwas ganz Großartiges, auf diese Weise miteinander verbunden zu sein. Nun streiten sich Geschwister natürlich auch manchmal. Aber sie bleiben Geschwister, daran kann sich nichts ändern. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass die Kirche im Laufe ihrer Geschichte in diesem Punkt oft Fehler beging. Es gab Streit. Und manchmal kam es traurigerweise sogar zu Spaltungen. Erneut fällt mir Bischof Leslie Newbegin ein. Er beschrieb vier große Kirchenspaltungen der Geschichte. Im 4. und 5. Jahrhundert trennten sich die kleineren östlichen Kirchen von der großen christlichen Kirche. Im 11. Jahrhundert exkommunizierten die Katholiken die Orthodoxen und umgekehrt. Während der Reformation entstand die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten. Und im 19. Jahrhundert entstanden die vielen verschiedenen Konfessionen. Ende des 19. Jahrhunderts gab es 2000 verschiedene christliche Gruppierungen. Ende des 20. Jahrhunderts waren es 34.000. Die traurige Tatsache ist, dass sich die Kirche immer wieder wegen jeder nur denkbaren Frage gespalten hat. Und auch wegen Fragen, die man sich kaum denken kann. Neulich bekam ich ein Fax mit einer Geschichte, die diese Situation recht gut zusammenfasst. Der Vorfall ereignete sich auf der Golden Gate Bridge. Ein Mann erzählt, ich befand mich mitten auf der Golden Gate Bridge und bewunderte die Aussicht, als ein anderer Tourist näher kam. Ich hörte, wie er beim Anblick dieser Schönheit sagte, Gott ist wirklich unbegreiflich groß. Ich drehte mich um und fragte, sind Sie Christ? Er sagte, ja, ich bin Christ. Ich sagte, ich auch. Und wir schüttelten uns die Hände. Dann fragte ich, gehören Sie zu den Liberalen oder zu den Fundamentalisten? Er antwortete, ich bin Fundamentalist. Ich sagte, ich auch. Und wir lächelten und nickten einander zu. Ich fragte, zu welcher Richtung gehören Sie, bunt oder frei? Er sagte, ich bin ein freier Fundamentalist. Ich sagte, ich auch. Und wir klopften uns gegenseitig auf den Rücken. Ich fragte, gehören Sie zu den ersten, mittleren oder späten Apostelgeschichtlern? Er sagte, ich gehöre zu den mittleren Apostelgeschichtlern. Ich sagte, ich auch. Und wir kamen überein, uns zu Weihnachten eine Karte zu schicken. Ich fragte weiter, gehören Sie zu den Kapitel 9er oder zu den 13ern? Er sagte, ich gehöre zu den Kapitel 9er der mittleren freien Fundamentalisten. Ich sagte, ich auch, und wir umarmten einander mitten auf der Brücke. Ich fuhr fort, gehören Sie zu den Vor- oder Nachentrückern? Er antwortete, ich bin ein Vorentrücker, 9er der mittleren freien Fundamentalisten. Ich sagte, ich auch, und wir vereinbarten gegenseitig, unsere Kinder in den Sommerferien einzuladen. Ich fragte weiter, gehören Sie zu den 12 drin oder 12 aus? Er sagte, ich bin ein 12 drin, Vorentrücker 9er der mittleren freien Fundamentalisten. Ich sagte, Sie sind ein Ketzer. Und stieß ihn von der Brücke. Diese Geschichte illustriert traurigerweise die Geschichte der Kirche der letzten 150 Jahre. Uneinigkeit ist eine Tragödie, mit der wir uns nicht abfinden dürfen. Jesus betete für die Einheit der Kirche. Ich bete darum, dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt. Derzeit können wir beobachten, wie manche der geschichtlichen Spaltungen überwunden werden. Und das ist wundervoll. Paulus schrieb an die Epheser, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren, durch den Frieden, der euch zusammenhält. Ein Leib und ein Geist, wie euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung gegeben ist. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Natürlich ist auch die Wahrheit wichtig. Wir können nicht Einheit auf Kosten der Wahrheit haben. Ein Theologe des Mittelalters hat gesagt, in den wichtigen Fragen Einheit, in den unwichtigen Fragen Freiheit, die Freiheit, unterschiedliche Dinge zu glauben, und in allem Liebe. Was uns Christen eint, ist unendlich viel größer als das, was uns entzweit. Wir brauchen einander. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Das griechische Wort hierfür lautet Koinonia. Es ist schwer zu übersetzen. Es beschreibt eine sehr enge Freundschaft. Dieses Wort wird auch für die Beziehung der Ehepartner verwendet. Es geht um eine Vertrautheit und Liebe, die Rasse, Hautfarbe, Bildung, sozialen Hintergrund und jede andere kulturelle Barriere überwindet. In der Gemeinde habe ich eine Beziehungsqualität erlebt, die ich außerhalb der Kirche nie gefunden habe. Ich hatte auch vorher gute Freunde, doch die Beziehung war nie so eng und vertraut wie die Beziehung zu meinen Glaubensgeschwistern. Es geht nicht um einen Plus, für das man sich entscheiden kann oder nicht. John Wesley sagte einst, ein einsamer Christ, so etwas gibt es nicht. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Wir brauchen die Liebe und die Begeisterung der anderen, um selbst begeistert zu bleiben. Manche Leute sagen, am Mittwochabend fühle ich mich ganz begeistert, aber am Freitag wie ausgetrocknet. Dazu fällt mir folgende Geschichte ein. Ein junger Mann spürte, dass seine Begeisterung für den Herrn abgekühlt war. Also ging er zu einem älteren, weisen Mann und erzählte ihm von seinem Problem. Die beiden saßen vor einem Kohlenfeuer. Und der ältere Mann nahm eine rotglühende Kohle und legte sie auf das Kamingitter. Nach wenigen Minuten wurde sie ganz schwarz. Und ohne ein Wort zu sagen, nahm er die Kohle und legte sie zurück ins Feuer. Nach wenigen Minuten war sie wieder rotglühend. Er sagte nicht ein einziges Wort. Doch der junge Mann hatte genau verstanden, warum er seine Begeisterung verloren hatte. So viel zum zweiten Bild der Familie Gottes. Nun zum dritten Grund, warum ich die Kirche liebe. Sie ist der Leib Christi. Lesen wir 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Erinnern Sie sich, wie Paulus vor seiner Bekehrung die Kirche verfolgte? Auf der Straße nach Damaskus hörte er die Stimme Jesu. Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Paulus hatte Jesus nie gesehen. Er hatte seine Kirche verfolgt. In diesem Moment muss er begriffen haben, wer die Kirche verfolgt, verfolgt Christus. Daher sagt er, dass die Kirche Christus ist. Calvin drückte es so aus. Er nennt die Kirche Christus. Im 1. Korinther 12 entwickelt er diese Analogie. Er sagt, die Kirche sei der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Das bedeutet eine Einheit. Wir sind alle Teile des gleichen Leibes. Zugleich bedeutet es aber auch Vielfalt. Denn in einem menschlichen Körper gibt es verschiedene Organe, verschiedene Körperteile. Wenn man sich in der Kirche umschaut, stellt man eine unglaubliche Vielfalt fest. Gott ist ein Gott der Vielfalt. Wir brauchen nur die Natur zu betrachten, um uns dessen bewusst zu werden. Auch in der Kirche hat Gott eine große Vielfalt von Gläubigen geschaffen. Es gibt verschiedene Gaben, aber wir sind voneinander abhängig. So wie im menschlichen Körper auch kein Organ unabhängig von den anderen existieren kann, so ist es in der Kirche. Wir brauchen einander. Die Kirche besteht nicht nur aus den Pastoren. Jeder Einzelne gehört dazu. Sie sind die Kirche, der Leib Christi. John Wimber erzählte einmal, wie am Ende eines Gottesdienstes jemand auf ihn zukam und seinem Ärger Luft machte. Ich habe am Wochenende einen Anruf bekommen von jemand, der in großen Schwierigkeiten war. Er brauchte eine Unterkunft, er brauchte etwas zu essen, er brauchte jemand, der sich um ihn kümmert, er brauchte Menschen, die für ihn beten. Ich habe das Gemeindebüro angerufen, ich bin aber nicht durchgekommen. Ich habe es das ganze Wochenende versucht, aber nie eine Antwort bekommen. Schließlich musste ich mich selbst um diese Person kümmern. Meinen Sie nicht, dass sich die Gemeinde um so etwas kümmern sollte? John Wimber antwortete, nun, es sieht so aus, als ob sie es getan hätte.
And John Wimber said, well, it looks like the church did. Every time you do something.
Jedes Mal, wenn wir etwas im Namen Christi tun, handeln wir als Gemeinde, als Leib Christi.
You're being the church. You're the body of Christ.
Die Menschen beobachten uns und viele werden ihre Meinung über Jesus an dem messen, was sie in seiner Gemeinde, seinem Leib auf dieser Erde sehen können. Daher ist unsere Verantwortung so groß. Wir repräsentieren Christus in dieser Welt. Der vierte Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, die Kirche ist ein heiliger Tempel. Wir lesen das im Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 19 bis 22. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Ich hörte einmal von einem sehr frechen kleinen Jungen namens Johnny. Seine Eltern waren verzweifelt. All ihre Bemühungen, ihn zu bessern, blieben erfolglos. Schließlich beschloss seine Mutter, ihn zum Pfarrer zu bringen, der ein wirklich strenger Mann war. Sie brachte ihn zum Büro des Pfarrers. Der Pfarrer saß hinter einem riesigen, mit Leder überzogenen Schreibtisch und ließ den Jungen auf der anderen Seite Platz nehmen. Er wollte herausfinden, was Johnny über Gott wusste. Also fragte er, Johnny, wo ist Gott? Der kleine Junge sah ganz nervös drein und die Mutter rieb sich schon die Hände, weil sie dachte, jetzt kommt er zur Vernunft. Dann beugte sich der Pfarrer ein zweites Mal über den Schreibtisch und fragte Johnny, wo ist Gott? Johnny fing jetzt vor Angst zu zittern an und der Pfarrer beugte sich ein drittes Mal über den Tisch und fragte, Johnny, wo ist Gott? Diesmal bekam der Junge Panik, stand auf und rannte aus dem Pfarrhaus den ganzen Weg bis nach Hause. Die Mutter rannte immer hinterher, ganz begeistert, dass er jetzt wirklich zur Vernunft kommen würde. Als der Junge dann zur Haustür hineinlief, sah er seinen Vater und rief, Papa, Papa, da unten in der Kirche haben Sie Gott verloren. Und jetzt versuchen Sie mir die Schuld daran zu geben. Das Traurige ist, dass wir Gott im Laufe der Kirchengeschichte tatsächlich oft da unten in der Kirche verloren haben. Dabei ist die Kirche der Wohnort Gottes. Paulus schreibt, ihr seid der Tempel Gottes. Ihr seid der Ort, wo Gott lebt. Das einzige Kirchengebäude, das im Neuen Testament erwähnt wird, ist ein Gebäude aus lebendigen Steinen, aus Menschen. Paulus sagt, durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Jesus ist der Eckstein in diesem Gebäude. Auf ihn gründet die Kirche und um ihn herum wird sie gebildet. Die Fundamente dieses Gebäudes sind laut Paulus die Apostel und Propheten. Es ist eine apostolische Kirche. Im Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an die heilige, universale und apostolische Kirche. Es ist eine Kirche, weil wir vereint sind. Sie ist heilig, weil es sich um Gottes Volk handelt, das er für sich ausgesondert hat. Sie ist universal, weil sie alle Gläubigen der Geschichte und überall auf der Welt umfasst. Und sie ist apostolisch, weil sie auf der Lehre der Apostel gegründet und in die Welt gesandt ist. Jeder von uns ist ein lebendiger Stein und zusammen bilden wir die Wohnung Gottes im Geist. Hier erleben wir die Gegenwart Gottes. Professor Gordon Fee schrieb in einem seiner Bücher, Gegenwart ist ein kostbares Wort. Wenn wir jemanden lieben, sehnen wir uns mehr als nach allem anderen nach seiner Gegenwart. Ein Anruf ist schön, Briefe sind großartig, ein Foto ist prima. Aber wonach wir uns wirklich sehnen, ist die Gegenwart der geliebten Person. Wenn jemand seinen Ehepartner verloren hat und gefragt wird, was ihm am meisten fehlt, dann lautet die Antwort im Allgemeinen die Gegenwart des Partners. Was wir im Garten Eden verloren haben, war die Gegenwart Gottes. Sünde trennt uns von Gott. Seine Gegenwart im Tempel war das Kennzeichen, das Israel von allen anderen Völkern unterschied. Aus diesem Grund ist der Tempel immer noch so wichtig für die Juden, auch wenn heute nur noch die Westmauer davon übrig geblieben ist. Der Tempel wird vor allem mit der Gegenwart Gottes assoziiert. In den Psalmen heißt es, wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Herrscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Das Exil war so furchtbar für die Israeliten, weil sie fern vom Tempel waren und somit fern von der Gegenwart Gottes. Sie sehnten sich danach, diese Gegenwart wieder zu erleben. An Pfingsten wurde die Gegenwart Gottes durch seinen Geist ausgegossen. Der Heilige Geist erfüllt uns mit dem Empfinden der Gegenwart Gottes. Paulus sagt uns einzelnen Christen, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir Christus bitten, in uns zu wohnen, so kommt sein Heiliger Geist und erfüllt uns mit seiner Gegenwart. Noch häufiger lesen wir die Anwendung auf die Kirche als Ganzes, die der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wenn Christen zusammenkommen, so erleben sie die Gegenwart Gottes. Manchmal kommen Leute zu einer christlichen Zusammenkunft und sagen, die Atmosphäre hier ist wirklich beeindruckend. Und oft können sie nicht erklären, woran das liegt. Was sie spüren, ist die Gegenwart Gottes. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Der fünfte Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, sie ist die Braut Christi. Lesen wir Epheser Kapitel 5, Vers 25. Paulus schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. In den weiteren Versen spricht Paulus dann von der Ehe. In Vers 32 kommt er zu der Schlussfolgerung, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Mit anderen Worten, Christus ist der Bräutigam. Und wir, die Kirche, sind die Braut. Dieses Bild soll verdeutlichen, wie sehr er uns liebt. Auch in der Offenbarung Kapitel 21, Vers 2 wird dieses Bild von Braut und Bräutigam gebraucht. Da ist wieder dieses Bild der Braut und des Bräutigams. Manchmal führe ich hier in der Kirche eine Trauung durch und das mache ich sehr, sehr gern. Jede Hochzeit ist ein wundervolles Ereignis. Es gibt einen besonderen Moment der Trauung, den ich besonders liebe, nämlich den Einzug der Braut. Die meisten Trauungen finden gegen 14 Uhr statt und die Braut hat den ganzen Morgen damit zugebracht, sich vorzubereiten und schön zu sein. Für den Bräutigam ist der Morgen bis zum Zeitpunkt der Trauung meistens schwieriger auszufüllen.
The husband sometimes has spent all morning, but it's usually not as obvious. The bride arrives and she arrives.
Dann kommt die Braut mit ihren Brautjungfern und meistens ist es ungefähr 2 Minuten nach 14 Uhr. Gerade spät genug, um zu zeigen, dass sie nicht in Eile ist, aber auch nicht zu spät.
Just late enough to show that she's in no hurry, but not too late that to cause any apprehensions.
Der Bräutigam steht vorn in der Kirche und erhält von uns letzte Instruktionen. Nun kann er 2 Dinge tun. Entweder kann er starr nach vorn schauen und warten, dass seine Braut neben ihm erscheint. Bisher habe ich das erst einmal erlebt. Oder er kann sich umdrehen und sie anschauen, während sie nach vorn schreitet. Nur soll er nicht einfach flüchtig über die Schulter schauen, das sieht nicht so nett aus. Dann kommt der Moment. Der Bräutigam dreht sich um und sieht seine wunderschön zurechtgemachte Braut, die durch den Gang nach vorn schreitet. Das ist ein wundervoller Augenblick. Und im Allgemeinen muss ich dann immer weinen. Ich versuche es nicht offensichtlich zu tun, aber ich bin sehr bewegt. Und nun heißt es in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das ist die Kirche. Das ist die Liebe. Dieses Bild gibt uns eine Ahnung davon, was Gott mit uns vorhat. Und unsere Antwort darauf ist Liebe. Wir haben zu Beginn gelesen, was Petrus schrieb. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Seine großen Taten verkünden bedeutet vor allem Lob und Anbetung. Die meiner Meinung nach beste Definition hierfür stammt von William Temple, dem großen Erzbischof von Canterbury. Anbetung ist die völlige Hingabe unserer Natur an Gott. Unser Gewissen wird von seiner Heiligkeit berührt. Unser Geist von seiner Wahrheit durchdrungen, unsere Vorstellungskraft durch seine Schönheit gereinigt, unser Herz seiner Liebe geöffnet, unser Wille seinem Willen unterworfen. Und alles zusammen gipfelt in Anbetung. Unsere Antwort ist also Anbetung, aber auch das Bekenntnis. Wenn jemand verliebt ist, will er das nicht für sich behalten, sondern allen davon erzählen. William Temple sagte, die Kirche ist für solche da, die draußen stehen. Das treibt uns nach draußen, um sozial aktiv zu werden und Liebe zu üben. Zurück zu unserer anfänglichen Frage. Ist es möglich, Christ zu sein und nicht in die Kirche zu gehen? Die Antwort lautet, wir gehen nicht zur Kirche, wir sind die Kirche. Ich habe während des Kurses bereits von Jackie Pullinger erzählt. Sie hat in Hongkong unter Drogenabhängigen gearbeitet. Sie erzählte uns von einer 72-jährigen Frau, die fast ihr ganzes Leben lang, 60 Jahre, als Prostituierte gearbeitet hatte, seit sie ein Kind war. Sie hatte ihre Arbeit als Prostituierte aufgegeben, weil sie zu alt war. Aber sie saß immer noch vor dem Bordell und hatte die Aufgabe, die Abwasserrinne nicht verstopfen zu lassen. So rührte sie ständig mit einem Stecken darin herum. Sie war drogenabhängig und spritzte sich dreimal täglich in den Rücken, weil es an ihren Armen und Beinen keine Stelle mehr für die Nadel gab. Sie gehörte zu den Menschen, die sich verzweifelt nach Hilfe sehnten. Jackie führte diese Frau zu Christus. Und ihr Leben begann sich zu verändern. Sie lebte in einem der Häuser, die Jackie organisiert hatte. Zuerst war sie sehr schwierig, doch im Laufe der Zeit, die sie in der christlichen Gemeinschaft verbrachte, begann sie sich zu verändern. Der Heilungsprozess setzte ein.
Her life began to change and she began to find healing.
Dann lernte sie einen 75-jährigen Mann namens Little War kennen. Sie heirateten. Und Jackie beschrieb diese Hochzeit als die Hochzeit des Jahrhunderts. Die ehemalige Prostituierte konnte in Weiß heiraten. Sie hatte Vergebung empfangen, war gereinigt und geheiligt durch Jesus Christus.
By Jesus Christ. That's the church. That's us.
Das ist die Kirche. Das sind wir. Es gibt nur einen Weg in die Kirche, nämlich zu sagen, Gott, erbarme dich über mich, den Sünder. Dann wird Gott uns mit offenen Armen empfangen und sagen, jetzt bist du Teil des Volkes Gottes, Teil meiner Familie, Teil des Leibes Christi, Teil des heiligen Tempels. Du gehörst zur Braut Christi.
You're the bride of Christ. May we pray.
Wir wollen beten.
Father, we thank you that
Vater, wir danken dir für das wunderschöne, aufregende Bild der Kirche im Neuen Testament.
It's such a wonderful, exciting one. So beautiful.
Herr, wir bitten dich, dass jeder von uns in deiner Kirche seinen Platz findet. Um Jesu willen. Amen.
Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.